Guten Morgen. Mit dieser Melodie, dass Gott uns ganz umgibt, um uns herum, in uns drinnen und vor uns und hinter uns, dass wir ganz umrundet eigentlich sind oder umgeben sind von ihm, tun wir euch herzlich willkommen heißen zum heutigen Karfreitagsmorgen. Das Wort zum Tag, wie könnte es anders sein? Der bekannte Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Um das geht es heute. Karfreitag ist nicht ein Tag von der Trauer, finde ich, sondern wir dürfen einen Tag von der Dankbarkeit feiern. Von der Dankbarkeit, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, dass wir heute dürfen quasi den Gesamtüberblick haben, retrospektivisch zurückschauend und sagen, wir sehen einen Bogen. Die Jünger haben das dann nicht gesehen. Für sie war alles aus im Karfreitag und darum auch nachvollziehbar, dass sie völlig verwirrt waren. Und wir schauen zurück auf die Geschichte und sagen, das ist der Anfangspunkt, der Doppelpunkt vom Neuen. Und ohne diesen Doppelpunkt wäre gar nichts Neues gekommen. Wäre eigentlich, das ist die Grundlage von allem, genauso wie nachher die Auferstehung, die wir übermorgen feiern an der Ostern. Und das ist einfach etwas Gewaltiges, dass wir so dürfen auf das zurückschauen. Gewaltig auch eine Herausforderung, dass wir nicht einfach das als Wissen anhäufen, sondern auch für uns persönlich nehmen. Und das immer wieder uns sagen oder mir sagen, ja, es ist für mich. Es war für mich, was dort geschah, an jenem Kreuz, auf Golgatha, wie man es in einem bekannten Lied singt. Ich möchte noch ein paar Worte lesen von einem Klaus Berger, der schreibt, und gerade an diesem Ort vor dem Kreuz, an dem wir uns als Täter und als Opfer, als Mörder und als Gemordete im Gekreuzigten wiedererkennen, gerade an diesem Ort ist Gott. In dieser äußersten Zuspitzung von Schuld und Folge der Schuld begegnen wir Gott selbst, und zwar als dem Vergebenden, gerade so, wie Jesus ihn gepredigt hat. Wir beten miteinander. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du gegenwärtig bist, dass du als der Gekreuzigte, aber auch der Auferstandene jetzt hier bist, durch deinen Geist, der in uns wohnt und lebt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns redest, durch diesen Morgen, dass wir ermutigt sein im Glauben, dass wir vielleicht ganz neu eine Begegnung mit dir dürfen haben. Vielleicht erwarten wir es nicht einmal, aber du bist fähig und wir wollen uns überraschen von dir. Danke, dass du uns kennst, so wie wir gekommen sind. Unsere ganzen Rucksäcke, wie voll oder wie leer sie sein mögen. Unsere Herzen, unsere Hände. Danke, dass du sie füllst mit Gutem, mit Segen, mit deiner Gegenwart. Amen. Heute Morgen gibt es einen anderen Gottesdienst mit viel Lesungen, mit viel Wort, aber auch mit Sachen zum Schauen. Und wir werden euch einfach einladen, nach auf das ein bisschen einzulassen. Ich hoffe, ihr könnt das.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr aufs Karfreitagsgeschehen schaut. Ist es Trauer? Ist es Fragen? Sind es Zweifel? Ist es Hoffnung? Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen ins Staunen kommen, wenn wir uns erinnern, wie Jesus durch die schwersten Stunden von seinem Leben gegangen ist. Die Beschreibung der Ereignisse rund um die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus nehmen in den Berichten der Evangelien sehr viel Raum ein. Alles läuft darauf zu. Und die Berichte, die wir lesen in den Evangelien, sind unglaublich eindrücklich. Und ich möchte mit euch eintauchen heute in das Karfreitagsgeschehen.
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Maximaler Hass. Jesus wird verurteilt und gekreuzigt. Gehört der berühmte Text aus dem Korinther nicht eher an eine Trauung als an einen Karfreitagsgottesdienst? Die Stunden von der Gefangennahme, Verurteilung und Hinrichtung von Jesus sind prägt von Unrecht, Brutalität und Hass. Ich fasse die Geschehnisse zusammen. Gerade war Jesus noch mit seinen Freunden gesellig beim Essen zusammen. Und da kündigt er wieder einmal seinen Tod an. Und wieder verdrängen es die Jünger. Aber dann ist es plötzlich ganz schnell gegangen. Wenige Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus von den jüdischen Befehlshabern verhaftet und dann überschlägt sich das Ereignis. Das erste Verhör, noch in der gleichen Nacht beim jüdischen Hohen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Jesus schweigt. Sie provozieren ihn. Jesus bleibt ruhig. Und sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er sei der Sohn von Gott? Das ist eine Anmassung, unerhört. Und sie schlagen ihn. Am nächsten Morgen das zweite Verhör vor Pontius Pilatus. Der römische Statthalter, der Machthaber. Nur er kann das Todesurteil verhängen. Und das fordert der Hohe Rat. Unnachgiebig. Aber der Pilatus sieht es anders. Aber ihm fehlen Beweise. Und die Menge tobt, sie wie Blut gesehen. Und Jesus? Jesus bleibt immer noch ruhig. Und der Pilatus befindet ihn eigentlich für unschuldig. Aber die aufgebrachte Menge schreit auf und kennt Kaiserbarmen. Kreuzige ihn! Und so ist der Pilatus gezwungen, das Urteil zu fällen. Der Tod am Kreuz. Sofort. Jetzt.
Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
Maximaler Hass, maximales Unrecht, maximale Brutalität, maximale Demütigung, das Maximum an Liebe.
Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
Ich lade euch ein, dass wir miteinander einstimmen in ein Lied. So, Der Job ist erledigt. Das Kreuz ist aufgestellt. Die Verbrecher hängen. Jetzt nur noch warten, bis es vorbei ist. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln, bis dem die Luft ausgeht. So oder ähnlich haben die römischen Soldaten vielleicht gedacht, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und dann haben sie angefangen, um seine Kleidung zu spielen. Schließlich braucht er sie ja nicht mehr. Ganz schön makaber und respektlos. Und der religiöse Führer und gaffende Menschen fällt auch nichts Besseres ein, als Jesus noch zu verhöhnen. Befreie dich doch selber. Allen anderen hast du doch auch geholfen. Komm doch runter vom Kreuz, wenn du kannst. Als Sohn von Gott sollte doch das kein Problem sein für dich. Als hätten all die körperlichen Schmerzen nicht gelangt. Ist es nicht genug, dass er da am Kreuz hängt, dass er ist zum Tod verurteilt worden? Wie bösartig ist doch das, sich über einen Sterbenden lustig zu machen? Und Jesus? Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schaut sie an, wie sie dastehen und lachen. Aber er sieht nicht die sensationsgierige, gaffende Menge. Er sieht nicht den Hass in ihren Gesichtern, sondern ihre Hilflosigkeit und ihre Verwirrung. Er sieht die Menschen, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Wie Jesus sich für seine herzlosen Peiniger einsetzt, das ist unbeschreiblich und kann man kaum begreifen. Nachdem Jesus all die Anschuldigungen und Vorwürfe stillschweigend ertragen hat und Peitschenhiebe und Demütigungen über sich hat ergehen, hängt er am Kreuz, blutüberströmt und nackt. Da erwarten wir doch eigentlich Vergeltung. Schick doch deine Nachfolger los, dass sie sich rächen. Oder verteidige du dich doch selber. Wehr dich doch gegen die ganze Ungerechtigkeit. Das wäre doch von uns her eine normale Reaktion, oder? Auch wenn wir uns eigentlich zutiefst nach Frieden sehnen, in unserer menschlichen Natur liegt die Suche nach Vergeltung oftmals. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus aber lebt uns Vergebung statt Vergeltung vor und stiftet in seinen dunkelsten Stunden Frieden. Er lebt in den schlimmsten Stunden von seinem Leben genau die herausfordernde Feindesliebe, die er predigt hat.
Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen.
Und genau das tut Jesus. Er bittet stellvertretend um Vergebung für seine Peiniger. Er probiert sogar, ihr Verhalten zu entschuldigen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will keine Vergeltung. Er schwenkt nicht das Rachenschwert, sondern die Friedensfahne. Am Kreuz stiftet er Frieden zwischen Gott, dem Vater und seinen Feinden. Seine Liebe ist sowohl in diesen Menschen zu sehen, die er ertragen hat, so wie in diesen Schmerzen, die er erlitten hat. Jesus reagiert auf das Maximum an Verachtung mit dem Maximum an Liebe. Lasst uns doch einen Moment von der Stille haben, vom stillen Staunen über die unfassbare, maximale Liebe. Jesus kümmert sich in seinen letzten Stunden auch noch um seine Liebsten. Er schafft in dieser kaum auszuhaltenden Situation Frieden, Hoffnung und Zuversicht.
In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Kleopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Auch diese Szene lässt uns staunen. Wie ist es Jesus noch möglich, in seinen dunklen Stunden an die anderen zu denken, seine Liebe im Blick zu haben? Währenddem, dass er Todesqualen erleidet, sieht er seine Mutter, die Maria, vor dem Kreuz stehen. Er sieht ihren Kummer und nimmt sie wahr, wie sie dasteht und wie sie leidet. Es ist unfassbar schwer für Jesus, für Maria, Jesus so am Kreuz zu sehen. Ihren eigenen, geliebten Sohn. Wie ein Verbrecher ist er zum Tod verurteilt worden. Und trotz seiner Qualen sieht er ihre Situation. Wer wird für sie da sein, wenn er nicht mehr da ist? Wer kümmert sich um sie, dass sie versorgt ist? Und neben ihr steht der Johannes, der einzige von seinen Nachfolgern, der nicht vor Angst ist weggesprungen. Und er bringt die beiden zusammen. Ich habe dich nicht vergessen, Mutter. Ich lasse dich nicht allein zurück. Es ist gesorgt für dich. Du wirst Teil von einer neuen Familie. Mit in furchtbaren Schmerzen, wo Jesus selber schutzlos ausgeliefert ist, da verbreitet Jesus Sicherheit. Die zurückgelassene Familie erlebt einen Sturm von den Gefühlen und Jesus verbreitet Frieden. Frieden, der höher ist als alle Vernunft, so wie es der Paulus später beschrieben hat. Ist das nicht auch für uns gerade heute ein besonderer Trost, dass Jesus zu jeder Zeit gerade die sieht, die ihre Liebsten verloren haben, und dass er sie nicht vergisst und dass er sie übernatürlichen Frieden kann schenken im schlimmsten Sturm vom Leben. Es ist aber auch eine Verantwortung für uns als Gläubige, als Glaubensgeschwister füreinander da zu sein. In guten Zeiten und in schweren Zeiten. Einander ermutigen, dass Jesus Sicherheit, Versorgung und Trost schenken will. Wir singen miteinander das Lied, das wir letztes Jahr an der Osterzeit in der Waldeck dürfen selber texten. Wo bist du, mein Gott, und der Arma tut uns begleiten. Und Gott, du nimmst mich wahr. Wir wollen auch noch eine dritte Szene anschauen, die uns staunen lässt, wie Jesus sich um einen Verbrecher kümmert.
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Wir wissen nicht, was der andere verbrochen hat. Aber eins war scheinbar dem Verbrecher bewusst: Ich habe den Tod verdient. Und es ist ihm klar geworden, der Mann, der neben ihm hängt, der ist kein Verbrecher. So wie der sich benimmt, benimmt sich kein Verbrecher. Und er hat gehört von Barne, dass sie sogar gesagt haben, er sei Gottes Sohn. Und für das ist er ja eigentlich verurteilt worden. Und der Verbrecher hat gewusst, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe es sowieso verbockt. Jeder weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich verdiene nicht nur die Todesstrafe, sondern auch eine ewige Strafe. Aber wenn der Mann neben mir wirklich Gottes Sohn ist, dann gibt es vielleicht für mich hier eine kleine Hoffnung. Meine einzige Hoffnung, Frieden für meine kaputte Seele zu finden. Und so sagt er ganz einfach den Satz zu Jesus: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir sehen da kein umfassendes Geständnis von einer Schuld, keine lange Beichte, nur einen kurzen, einfachen Satz. Wir wissen, dass Gott das Herz des Menschen sieht. Und Jesus spürt die Ehrlichkeit in der Bitte von diesem Verbrecher. Er schlägt nicht mit frommen Worten um sich, wie die religiösen Gelehrten. Er spürt das Herz von diesem Mann. Und Jesus gibt auf die einfache Bitte von diesem Mann die Antwort: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Versprechen! Ich nehme dich mit. Du gehörst zu mir. Du gehörst daher, wo ich bin. An den Ort, wo es keine Tränen und kein Leid gibt. Wo es nichts mehr Böses gibt. Mit mir kannst du daher kommen. Und dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut, und ein Mensch, der seine Hoffnung auf Jesus Christus setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado hat einmal gesagt:
Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene.
Und zum dritten Mal staunen wir über die Geschehnisse am Kreuz. Über den Jesus, der seine Mitmenschen durch seine Schmerzen durchgeliebt hat. Ob gut oder bös, ob hassend oder trauernd, geliebt bis zum Ende.
Thank you.
möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Jesus kümmert sich um Menschen bis zu seinem letzten Atemzug. Seine maximale Liebe ist durch die maximale Verachtung von seinen Peinigern nicht zu besiegen. Er betet sogar für seine grössten Feinde und bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben. Er ist bekümmert um seine Mutter. Er schenkt ihr Trost, Sicherheit und Frieden. Und Jesus kümmert sich um einen Sünder, der auf den letzten Meter von seinem Leben einsieht, dass er den Tod verdient. Einer, der realisiert, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Und Jesus verspricht ihm, dass er mit ihm im Paradies wird sein.
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Die Liebe von Jesus hat es vollbracht. Was hat das mit mir zu tun? Es ist vollbracht, öffnet Tür vom Himmel für mich. Ich habe eine Videobotschaft gehört, die mich angesprochen hat, die ich gerne noch mit euch teilen möchte. Es ist vollbracht. Auch für dich.
Blutend,
er sieht
voller dich. Schmerzen.
Erfasse es im Glauben,
nach Atem ringend,
was dort geschehen ist.
Kurz vor seinem letzten Atemzug sagt er, es ist vollbracht. Ich glaube, das kam ziemlich überraschend für die Menschen, die drumherum gestanden sind. Weder seine Feinde noch seine Freunde hatten das Gefühl, dass er jetzt einen Sieg errungen hätte. Nein, das war doch eine Niederlage. Aber Jesus weiß, das ist der große Sieg. Ich habe meinen Auftrag ausgeführt, der Sieg für das Leben. Ich frage mich, ob ich am Ende meines Lebens auch sagen kann, Markus, du hast deinen Auftrag ausgeführt. Du hast das getan, was Gott von dir wollte. Du hast die Menschen um dich herum geliebt. Du hast deine Arbeit gut ausgeführt. Das motiviert mich mega, dieses Es ist vollbracht von Jesus. Aber viel wichtiger, als ob ich das je geschafft habe oder nicht, ist, dass dieses Es ist vollbracht von Jesus auch für mich ist. Sein Es ist vollbracht öffnet die Tür des Himmels weit. Sein Es ist vollbracht ist meine Hoffnung. In diesem Sinn wünsche ich dir einen guten Karfreitag.
Ganz viel Eindrücke, viel Text, viel Stille haben wir erlebt. Und es ist wie immer im Leben, wenn man Sachen manchmal hört, geht es darum, was mache ich jetzt damit? Vergesse ich es gerade wieder? Tue ich es auf die Seite schieben? Oder kann ich eine Antwort darauf geben? Braucht es eine Antwort von mir? Und ich denke, die schönste Art von, oder eine von den gute Arten von Antwort geben auf das, was Jesus für uns hat, da ist, dass wir zusammen die Gedenkfeier zelebrieren. Nämlich, Jesus hat ja gesagt, bei dem letzten Essen mit seinen Jüngern, wird er miteinander zusammen sein künftig und er brechen das Brot
Dann bricht jedes ein Stückchen ab von diesem Brot und das Brot ist nachher vielleicht nicht mehr ganz. Ups, es ist sogar brösmelig hier. Und sagt, das ist wie mir lieb. Mir lieb ist, gebe ich für euch her. Ich lasse mich zerbrechen für euch. Und darum nehmt davon, denkt daran, dass ich mein Leben gebe für euch. Und esset davon. Und dann hat er natürlich keinen Traubensaft gehabt, sondern er hat mit ihnen den Becher geteilt und hat sie daran erinnert, das ist mein Blut, das ich vergossen habe für euch. Denkt daran, wenn ihr wieder zusammenkommt, sogar jedes Mal, wenn ihr daraus trinkt, wenn ihr vom Becher trinkt. Und eigentlich ist es egal, ob es der Wein oder Wasser ist, ich habe mein Blut für dich hergegeben. Und das dürfen wir heute miteinander feiern, in einer einfachen Feier. Es darf jeder kommen, es muss niemand. Man ist frei in dem, mit uns auch nicht austeilen. Es gibt kein besonderes Wort dazu, sondern als Zeichen von der Dankbarkeit. Als Zeichen vom Kommen zu Jesus, ja, ich nehme das in Anspruch. Ich will eine Antwort geben auf das, was du für mich hast. Und so hören wir jetzt ein bisschen Musik dazu. Und ihr seid einfach dazu eingeladen, Zertiertisch, Zertatisch, zu suchen zu kommen und eure Antwort auf eure Art zu geben.